Einen schönen und gesegneten guten Morgen und Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Freunde, verehrte Gemeinde, es ist gut, mal wieder bei euch zu sein. Genau 5 Monate nach der letzten Predigt, auf den Tag hin. Es ist schön, dass ihr gekommen seid, damit wir uns heute Morgen gemeinsam durch Gottes Wort erfreuen, ermutigen, aber auch herausfordern lassen können. Und es wird wohl eine große Herausforderung sein. Das hat Jonas bereits in seiner kurzen Einleitung angedeutet, dass wir mit diesem Thema und mit diesem Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief auch zu Rande kommen. Menschenwerk, Gotteswerk oder besser gesagt Gotteswerk oder Menschenwerk oder ist es beides? Ohne weitere Einleitung wollen wir gleich mal den Bibeltext lesen, nach einer modernen Übersetzung und Übertragung. 1. 9-17. Es ist also Gotteswerk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wenn nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Herr Jesus Christus, und nun möchte ich dich bitten, dass du uns leitest in deine Wahrheit und dies Wort ist Wahrheit und schenk uns dazu den Heiligen Geist, der uns das auch ins Herz schrieb. Vielen Dank dafür. Amen. Jemand prägte diesen tiefsinnigen Satz. Es menschelt in der Kirche mehr, als es unter den Menschen kirchelt. Also beide Worte, das vom Menschen und vom Kircheln, findet ihr nicht im Lexikon oder im Duden. Es menschelt in der Kirche mehr, als es unter den Menschen kirchelt. Auch in der Gemeinde Jesu menschelt es so manches Mal ganz kräftig. Und zwar von Anfang an, nicht erst jetzt in unserem Jahrhundert oder in diesen Jahrhunderten, nein, schon immer war das so. Man muss dazu nur den 1. Korintherbrief studieren. Und das oft so menschliche unter den Frommen, unter den Christen, bildet auch den Hintergrund für die Zeilen, die wir vorher miteinander gelesen haben. Da ist von Zerstörung auch die Rede, weil durch dieses Menschliche, das immer wieder auch in die Gemeinde eindringt, das wir mit in die Gemeinde hineinbringen, durch dieses Menschliche manches vom Werk Gottes an uns Menschen zerstört wird. Es menschelt überall. Wohl auch bei uns. Und darum stellen wir uns dieser Frage. Gemeinde Jesu, Gemeinde hier in der Höfe, ist das Gottes oder Menschenwerk oder gar beides? Und wenn es beides wäre, wenn es da eine Mischung gibt, in welchem Verhältnis steht das dann zueinander? Wie ist das in unserer, in eurer Gemeinde? Aber noch viel näher, wie ist das bei mir und bei dir? Wie ist das bei uns, in unserem Christsein? Ist da Gott am Werk? Oder sind es oft wir mit unseren Bemühungen, mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, mit unseren Erwartungen? Denken, reden und handeln wir göttlich, also im Sinne Gottes, auch im Sinne von Jesus? Oder ist da so manches noch sehr menschlich, hat lediglich vielleicht sogar einen frommen Überzug? Stimmen das Etikett, wo Christus draufsteht, und der Inhalt überein? Oder handelt es sich bei mir manchmal um Etikettenschwindel? Liebe Freunde, das sind steile Fragen. Und wie Jonas auch andeutete, es ist gut, wenn wir uns diesen Fragen immer wieder aussetzen, wenn wir diese Frage auch immer wieder erlauben und wenn wir dann in aller Ehrlichkeit zu Jesus kommen können und sagen können, Herr Jesus, das war wieder nur von mir und nur im Blick auf andere Menschen und nicht im Blick auf dich gemacht. Gemeinde Jesu, ist das Gottes oder Menschenwerk? Ich versuche in mehreren Schritten eine Antwort darauf zu geben. Als erstes schreibt Paulus an die Korinther, Christen in Korinth, wir sind Gottes Mitarbeiter, nach der Luther-Übersetzung oder nach der Elberfelder Bibel, Gottes Mitarbeiter sind wir. Doch was ist überhaupt ein Mitarbeiter? Ja, ein Mitarbeiter arbeitet zumindest mit einer anderen Person zusammen, vielleicht auch für diese Person. Er ist also nicht selbstständig, sondern ist einem Chef, einem anderen untergeordnet. Möglicherweise arbeitet er gemeinsam mit dem Chef, geht dem Chef zur Hand. Und Paulus betont, Gottes Mitarbeiter sind wir. Gott ist unser Chef, Gott gibt uns die Anweisungen, ihm sind wir untergeordnet. Unter seiner Regie arbeiten wir mit. Mit Gott, wir gehen ihm zur Hand. Wir sind also nicht nur Mitarbeiter, weil wir von der Gemeinde dazu berufen wurden, sondern wir sind als Christen alle Gottes Mitarbeiter. Wir haben irgendwo, jeder von uns und selbst im hohen Alter, wir haben irgendwo einen Dienst. Und der beste und höchste Dienst ist immer und bleibt immer noch der Gebetsdienst. Was ist ein Mitarbeiter? Im griechischen Grundtext des Neuen Testamentes ist ein Mitarbeiter ein Synergoi. Und davon kommt unser deutsches Wort Synergie. Und wir wissen alle, was Synergieeffekte bedeutet. Da kommt Verschiedenes zusammen und genau dieses Zusammenkommen in dieser Konstellation Gott, Mensch, macht einen Effekt, macht eine Wirkung, macht einen Nutzen aus. Gottes Mitarbeiter sind wir. Da ist keiner, der Jesus Christus nachfolgt und Jesus Christus kennt, ausgenommen. Und dann gibt es in unserem Leben Synergieeffekte. Weil Gott uns unter seine Regie nimmt und wir gemeinsam etwas bewirken dürfen. Wir haben dazu im Markus-Evangelium nur ein Beispiel. Und der Herr wirkte mit ihnen. Man kann das auch anders übersetzen. Er arbeitete mit, er war mit seiner Mitarbeit dabei. Jesus hatte die Jünger ausgesandt, sein Evangelium den Menschen zu sagen. Und jetzt war Gott mit dabei. Er arbeitete mit oder die Jünger arbeiteten mit Gott. Und dann bestätigte oder bekräftigte Gott das verkündigte Wort, das, was sie weitergegeben haben, durch die mitfolgenden Zeichen. Und dann sind da viele Wunder aufgezählt, die damals passiert sind. Mitarbeiter Gottes sind wir. Und auf diese Weise geschehen auch noch heute Gottes Werke und Gottes Wunder durch Menschen, unter den Menschen. Nochmal ganz klar, Mitarbeiter Gottes kann jeder und sollte jeder Christ sein, unabhängig von dem Beruf, in dem er seine Brötchen verdient. Es geht also nicht darum zu sagen, nur die einen geistlichen Beruf haben, die dazu besonders berufen sind, Mitarbeiter Gottes, sondern wir alle sind Mitarbeiter Gottes. Wir alle, die wir Gottes Ruf hören, Gottes Auftrag verstehen, die wir ihm folgen und gehorchen und dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Also ganz einfach, Gott sagt etwas, Gott befiehlt etwas direkt oder durch sein Wort und ich mache, was er sagt. Einige Beispiele dazu. Nun, das sind fast alle aus meinem Leben, aber ihr dürft es ja auch auf euch auch übertragen. Da ist plötzlich ein Bibelwort lebendig in mir. Und ich weiß, das muss ich jetzt weiter sagen. Das Bibelwort vom 1. Korinther 3. Oder da weiß ich, ich sollte diesem Menschen anrufen. Oder ich muss dem oder ihr wieder mal ein E-Mail schreiben mit einem geistlichen Impuls. Oder einfach mit der Bekundung, dass ich mich für sie interessiere. Oder da will der Herr Jesus Christus einen Menschen stärken, von dem ich weiß, dass er durch mancherlei Probleme und Schwierigkeiten geht. Und ich stelle meinen Mund, meine Hände, meine Füße, meine Zeit Jesus zur Verfügung. Ich bin Mitarbeiter Gottes. Oder Gott will etwas Bestimmtes in dieser Welt getan haben. Und ich höre davon, dass da Geld gebraucht wird. Also werde ich ein wenig Geld überweisen, damit Gottes Werk in unserer Zeit geschehen kann. Ich bin Mitarbeiter durch das, was ich in Gottes Werk hineingebe. Oder da will Jesus jemand heilen. Und ich gehe im Glauben und in der Zuversicht und im Namen Jesu zu dieser Person und bete mit dieser Person, dass der Herr Jesus Christus Heilung schenkt oder zumindest Linderung gibt. Da will der Herr Jesus jemand von einer Belastung befreien. Er trägt eine Last, das muss nicht immer gerade was Dunkles sein oder so, sondern eine Last in seiner Familie. Und dann gehe ich hin und spreche ein Gebet mit dieser Person, dass der Herr Jesus sie frei macht von dieser Last oder dass er ihr Kraft gibt, diese Last zu tragen in seinem Namen. Und dann kann der Herr Jesus Christus, dann kann Gott seine Kraft und seine Macht und seine Herrlichkeit zeigen, weil ich einen Hilfsdienst geleistet habe, weil ich bereit war, Gottes Mitarbeiter zu sein. Nochmal. Jede kann Mitarbeiter Gottes sein. Alle, die durch den lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus, den Vater im Himmel kennen, ihn hören und ihm gehorchen. Hören und gehorchen sind zwei wichtige Stichworte, wenn wir Mitarbeiter sein wollen, Mitarbeiter sind. Und dann geschieht Gottes Werk unter den Menschen. Als zweites schreibt Paulus, ihr seid Gottes Ackerfeld. Im Grundtext ist es noch viel deutlicher. Die Betonung liegt auf Gottes Ackerfeld. Also ein von Gott bebautes Feld. Oder vielleicht auch ein von Gott gepflanzter Weinberg. Da wächst etwas, was Gott gesät oder gepflanzt hat. Da geht etwas auf, was Gott in dich hineingelegt hat. Wir sind Mitarbeiter Gottes immer auch ein Ackerfeld. Als Mitarbeiter Gottes immer auch ein Ackerfeld. Das heißt, dass alles, was Bedeutung haben soll fürs Reich Gottes, das muss er zuerst in uns bewirken. oder wie es im Neuen Testament einmal heißt, er hat die Werke, in denen wir arbeiten, Mitarbeiter sein sollen, bereits vorbereitet. Darum ist das Hören und Gehorchen so wichtig. Wenn er etwas vorbereitet hat, dann muss ich hören, hinhören, damit ich erkenne, was es ist, was er vorbereitet hat. Und dann muss ich gehorchen und das tun, was er mir anbefiehlt. Die guten Werke, die er durch uns tun will, die hat er bereits vorbereitet. Frage, kennst du das bei dir und vielleicht auch bei anderen, dass da von Gott her etwas aufgeht und dass da bei einem anderen etwas wächst? Das kann eine biblische Erkenntnis sein oder dass in seinem Wesen sich etwas verändert und ich stelle fest, da ist Gott am Wirken. Und dann bete ich mit, dass Gott größer und wichtiger wird für meinen Freund, für meine Bekannte, für meine Frau, für meine Kinder. Und dann bin ich in der Mitarbeit Gottes mittendrin. Oder dir werden zum Nutzen der Gemeinde bestimmte Gaben geschenkt. Das müssen nicht nur große, wichtige, bekannte Gaben sein, sondern einfach etwas, was Gott besonders dir an Fähigkeiten geschenkt hat. Also es geht nicht immer gleich um Krankenheilung und Prophetie. Beachtet vor allen Dingen die kleinen Gaben, behaupte ich. Etwa die Gabe der Gastfreundschaft. Durch die Gabe der Gastfreundschaft, durch das Ausüben der Gastfreundschaft als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Gottes, sind schon so viele Menschen näher an Jesus herangekommen und haben dann auch zu Jesus gefunden. Ich könnte euch jetzt da für die nächste Stunde mindestens Geschichten erzählen, über Geschichten. Wir hatten immer ein offenes Haus. Manchmal war das für meine Frau wirklich viel zu viel. Aber wir haben zum Beispiel erlebt, wie innerhalb von etwa 12 Tagen 5 junge Menschen zum Glauben gekommen sind, nur weil man sie eingeladen hat, nicht nur ein Geschenk oder etwas abzugeben und einen Gruß zu sagen, sondern eingeladen hat, sie sollen jetzt zum Kaffee da bleiben und am Schluss haben einige von ihnen in der Stadtmission gewohnt und 2 von ihnen sind dann später sogar in die Mission gegangen. Und einer ist immer noch in der Mission. Verachtet nicht die kleinen Gaben. Liebe Freunde, das alles und noch viel, viel mehr ist Gottes Werk an den Menschen durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Drittens, Gottes Bau seid ihr. Gottes Bau, das ist die Gemeinde. Zunächst einmal hier in diesem Kontext vom 1. Korintherbrief. Und das Bauwerk hat ein bestimmtes Aussehen und dieses Aussehen bestimmt nicht das Bauwerk selber, sondern da steht ein Architekt und ein Bauherr dahinter. Und die anbetende und die dienende Gemeinde Jesu ist Gottes Bau, ist Gottes Tempel. Da ist also Gott der Architekt und der Bauherr in einem. Und da können nicht menschliche Beliebigkeiten, Wünsche und Vorstellungen maßgebend sein, sondern Gott mit seinen Hinweisen, mit seinen Befehlen. Und das fängt ja bereits beim Fundament an. Ihr wisst alle, bei jedem Haus ist das Fundament das Wichtigste, nicht das Dach. Paulus als der Gesandte Jesu Christi hat bei den Korinthern ein gutes Fundament gelegt. Und dieses Fundament ist Jesus selbst. Paulus formuliert es so, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Frage ist natürlich, und wie hat Paulus dieses Fundament gelegt? Kurz vorher schreibt er, allein der gekreuzigte Christus war das Thema meiner Verkündigung. Zusammengefasst, allein der gekreuzigte Christus. Also diese Botschaft, dass da jemand für dich am Kreuz gestorben ist, der deine Schuld und Sünde weggenommen hat und der dich befreit hat zu einem Leben in der Nachfolge, zu einem Leben in der Gegenwart Gottes, zu einem Leben für Gott. Das ist das Fundament. Nun wundern wir uns vielleicht, wenn ich jetzt sage, die Art seiner Verkündigung, die Art der Verkündigung von Paulus war eher, ich gebrauche bewusst das Wort, jämmerlich. Einmal haben sie zu ihm gesagt, du bist wie ein Körnchenpicker. Und Exegeten sagen, das ist, weil er so eine komische Stimme hatte. Weil er, nicht weil er da und dort ein Körnchen rausgepickt hat, sondern das war im Griechischen damals so eine Bezeichnung für einen, der eine piepsige Stimme hatte. Paulus selber schreibt in 1. Korinther 2, Vers 3, mein Dienst unter euch geschah in Schwachheit, mit Furcht und mit großem Zittern. Ich habe heute Morgen so überlegt, ja, Furcht habe ich jetzt nicht vor euch, gell? Aber ich komme schon manchmal auch mit so einer inneren Last und mit ein bisschen Zittern auf die Kanzel oder hinter das Rednerpult. Also bei Paulus, da war nichts menschlich Beeindruckendes, nicht menschlich Überzeugendes. Er hatte keine politische Macht im Hintergrund oder gar eine Lobby von Leuten in der Gemeinde. Pastoren heutzutage oder schon lange haben immer manchmal den Eindruck, sie müssten so eine Lobby in der Gemeinde haben. Aber ich denke nicht, dass das das Wichtigste ist. Nein, bei Paulus war eher das Gegenteil der Fall. Er hatte viele Gegner, er hatte viele Neider. Da war viel Missgunst Paulus gegenüber. Aber Jesus stand hinter ihm. Gottes Geist und Gottes Kraft zeigten sich durch Paulus, wurden durch ihn sichtbar. Und beides, Gottes Geist und Gottes Kraft, bewirkten bei den Menschen, denen er das Evangelium verkündigte, Glauben. Der Glaube der Korinther beruhte also nicht auf tollen Ansprachen und Predigten oder auf emotionaler Beeinflussung. Die Verkündigung des Paulus geschah auch nicht durch äußeren Druck, sondern allein aufgrund von Gottes Kraft. Und so entstand Gottes Tempel, Gottes Gemeinde in Korinth. Jetzt mache ich mal einen kleinen Ausflug. Die Gründung der großen Kirchen in Europa geschah ziemlich anders. Ja, eigentlich schon zur Römerzeit. Das heißt, das Fundament war ein anderes. Da hat irgendein König, ein Landesfürst oder da haben die Stadtherren von Zürich gesagt, entschieden, unsere Untertanen werden jetzt christlich oder katholisch oder evangelisch. Und dann wurden diese Leute das. Damals war man natürlich noch nicht so freidenkerisch wie heute, sondern wenn der Fürst gesagt hat, du musst jetzt einfach dem Papst Gehorsam leisten oder Martin Luther oder der evangelischen Kirche, dann haben die Leute das geglaubt und gemacht. Aber das wurde durchgesetzt und manchmal auch mit viel, viel Zwang. Natürlich, man hat auch Gottesdienst gehalten und hat das Evangelium verkündigt. Doch damals wurde die Gemeinde von außen nach innen gebaut. Von außen nach innen. Während neutestamentlich ist es von innen nach außen. Der Zwang ist natürlich heute zum Glück weg. Aber das Prinzip von außen nach innen, das herrscht immer noch vielerorts. Da werden zuerst äußere Tatsachen geschaffen. Da heißt es, du gehörst jetzt zur Kirche. Schon bei den Kindern. Und das Innere soll dann später dazukommen oder auch nicht. Und so kann man noch heute in den großen Kirchen Europas theoretisch und praktisch von der Wiege bis zum Tod Christ sein, ohne nur eine Sekunde lang wirklich an Jesus Christus geglaubt zu haben. Ein Fundament, wie Paulus das gelegt hat und gelegt haben möchte, ist das wohl eher nicht. Und dann von Gottes Bau oder gar von Gottes Tempel zu reden, ist ziemlich schwierig. Allerdings, jetzt bin ich überzeugt, fest überzeugt, und ich habe es auch immer wieder erlebt, Gott in seinem Erbarmen und mit seiner großen Liebe mischt sich immer wieder ein. Und er segnet. Er segnet auch dort, wo manchmal die Verkündigung gar nicht aus reinen Motiven heraus geschieht. Er lässt sein Wort verkündigen und wirkt mit durch seinen Geist und schenkt oft überraschend Glauben, jung und alt. Ein Problem ist dann, dass nachher das Fundament irgendwie noch gelegt oder saniert werden muss. Und das ist eine Riesenherausforderung, gerade auch für die Kirche unserer Zeit. Und diese Aufgabe wird nur an wenigen Orten wirklich geleistet. Aber genug von diesem Ausflug. Eine Herausforderung ist auch, was Paulus dann des Weiteren geschrieben hat über den Gemeindeaufbau. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Von Gold, Silber und wertvollen Steinen, von Holz, Heu und Stroh ist hier die Rede. Und wir merken, die Materialien werden immer unedler, werden immer billiger. Heu und Stroh im Übrigen waren damals ein Bild für große Menschenmassen. Man führte die Menschenmassen der Kirche zu, sodass sie nach außen hin groß und stark erscheint. Aber eigentlich gehören viele da nicht hinein. Und sie können das Gebäude auch nicht stützen und stabilisieren. In Wahrheit verdünnen sie die Substanz, sodass der Bau ziemlich unbrauchbar wird. Paulus hat das alles irgendwie schon gesehen, dass es so kommen wird. Aber jetzt muss ich etwas sagen, bevor wir Freikirchler an dieser Stelle nur irgendwie einen Gedanken haben, bei uns ist es besser, bei uns ist es ja auch anders, sollten wir bedenken, Jesus wird alles prüfen, beurteilen und richten. Er ist der, der das sogenannte Preisgericht hält. Und Paulus schreibt vom Feuer, welches natürlich das Heu und das Stroh sofort verbrennen wird und das Holz wohl auch. Vor dem Richter Jesus schmilzt alles bei den Kirchen und Gemeinden und auch in unserem persönlichen Leben zusammen auf das, was allein vor Gott Bestand hat. Auf das, was alleine vor Gott bestehen kann. Das bedeutet aber, wie Paulus betont, nicht, dass der auf eine menschliche Art und Weise, oft auf eine menschliche Art und Weise die Gemeinde mitbaut, in der Gemeinde mitwirkt, dass er dann verloren geht. Das heißt hier ganz deutlich, er wird gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Nach der Luther-Übersetzung. Gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Und das ist etwas, was vielen Menschen und auch manchmal Christen gar nicht so vertraut ist. Es gibt bei Gott ein Gerettetsein wie durchs Feuer hindurch. Gerade mal so. Der Gerichtsprozess dabei wird schmerzhaft sein und für jeden von uns beschämend. Da wird so vieles zusammenbrechen, zusammenschmelzen, worauf wir vielleicht sogar stolz waren, wo wir vielleicht sogar dachten, das war jetzt gut. Ich vermute, da wird nur noch wenig übrig bleiben. Vieles wird verbrennen. Vieles, was sich hier fromm und toll darstellt, wird im Reich Gottes wenig oder keine Bedeutung haben. Durch Gottes Gnade jedoch werden alle die, die auf Jesus vertrauen und ihn im Herzen haben, trotzdem bei Gott einen Platz haben im ewigen Reich. Und daneben gibt es natürlich auch die vielen Christen, die im Sinne von Jesus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Für sie gibt es zu ihrer Rettung hinzu noch eine Belohnung. Auch das ist nicht vielen so wirklich bekannt. Sie werden im Reich Gottes, wenn ich die verschiedenen Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, so anschaue, eine andere Stellung haben als diejenigen, die gerade noch so reingeschlüpft sind. Und diese Unterschiede sind in der Bibel bezeugt und hängen damit zusammen, dass Gott sowohl gnädig als auch gerecht ist. Aber nochmal, bitte bedenken wir, auf eine Belohnung durch Gott können wir uns nichts einbilden. Ich werde mir dann nicht auf die Schulter klopfen können und sagen können, ach Peter, hast du das gut gemacht. Denn was wird denn wirklich belohnt? Was wird wirklich Bestand haben in der Ewigkeit? Doch nur das, was Gott durch dich und mich hindurch tun konnte. Wo Gottes Wille wirklich geschehen ist in meinem Leben und durch mein Leben. Alles, wo es ihm gelungen ist, durch mich zu handeln, zu wirken. Also wo wir seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Jesu Nachahmer gewesen sind. Im Philipperbrief schreibt der Apostel, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Da ist nichts, was wir selber so ganz toll entdecken und jetzt auch anbringen und was ein großer Segen ist, sondern wenn es gut ist, wenn es Segen bringt, wenn es in der Ewigkeit Bestand haben soll, dann kommt's von Gott. Alles in allem aber, es stimmt, Gottes Werk hat Gottes Lohn. Wir dürfen uns darauf freuen. Allerdings gibt es ja auch das Gericht, nämlich dort, wo jemand Gottes Werk verdorben hat. Wo jemand in der Gemeinde zerstört hat, weil er so viel Menschliches hineingebracht hat oder wo er den Glauben einzelner anderer zerstörte. Jesus spricht einmal davon, dass vor allen Dingen wir Obacht haben sollen, dass wir aufpassen sollen, den Glauben kleiner Kinder nicht zu zerstören. Und liebe Freunde, das ist ein ernstes Thema, das ist jetzt viel zu viel für die Predigt, aber es ist ein ernstes Thema, weil viel Menschliches und Zerstörerisches in die Gemeinde hineingebracht wird. Ich möchte das jetzt nicht näher ausführen. Wer geistlich unterscheiden kann, wer dieses geistliche Unterscheidungsvermögen von Gott her hat, der sieht das in der Gemeinde und dann leidet er, wenn sowas passiert. Und so stelle ich erneut die Ausgangsfrage, ist die Gemeinde Jesu Gottes oder Menschenwerk? Und dann muss ich feststellen, da wird so vieles miteinander vermengt und muss doch voneinander unterschieden werden. Schon damals kam vieles, was sehr menschlich war, in die Gemeinde hinein. Bei den Korinthern, sage ich jetzt mal so, hat es sehr gemenschelt. Es gab Spaltungen, es gab Sünde, es gab massives Versagen der Christen. Es gab natürlich auch da dieses göttliche Fundament, das Paulus gelegt hatte und das konnte nicht zerstört werden. Es ist etwas durch Jesus gewachsen und von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeinde damals gebaut worden. In der oft so menschlichen Gemeinde in Korinth war Gott am Werk. Und zu sehen war das daran, dass Gottes Geist in der Gemeinde vorhanden war, dass Gottes Geist Wirkungen hatte in der Gemeinde, aber auch in einzelnen Gemeindegliedern. Es war eine Gemeinde, da können wir uns nur ein Vorbild nehmen, eine Gemeinde, wo viele einzelne Gabenträger vorhanden waren. Da waren viele Christen da, die mancherlei verschiedene Gaben Gottes hatten und auch der Gemeinde dienten. Aber diese Gaben des Geistes waren ja dann auch wieder ein Streitpunkt. Unsere Stärken sind immer auch unsere Schwächen. Wenn wir etwas besonders gut können und wenn Gott uns etwas ganz Besonderes geschenkt hat, womit wir andere beglücken können oder segnen können, dann ist das immer auch das Einfallstor für den Stolz. Also Probleme sind damals dort entstanden, wo einzelne Gabenträger sich dann selber für besonders wichtig gehalten haben und sich nicht haben korrigieren lassen. Und wenn man sie korrigierte, wie durch Paulus das geschehen ist, dann haben sie stur an ihrer Überzeugung und an ihrer Meinung und ihrer Person festgehalten. Man hat nicht das Wohl der Gemeinde, des Ganzen im Sinn, sondern denkt mehr an die eigene Ehre, an das eigene Ansehen und die eigene Meinung. Ich habe mir mal sagen lassen müssen, als ich mal in einer Sitzung sagte, das ist jetzt meine Meinung. Da sagte jemand zu mir, Peter, damit willst du sagen, dass du recht hast. Liebe Freunde, halten wir doch Ausschau danach, dass Gott unter uns wirken kann. Danken wir ihm, wo wir Gottes Wirken feststellen. Danken wir ihm dafür und geben ihm die Ehre. Wir dürfen zwar dann auch mal der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter Danke dafür sagen. Das hast du gut gemacht. Aber danken wir zuerst ihm, geben ihm die Ehre. Vor allen Dingen öffnen wir uns bitte dafür. Bitten wir Jesus darum, dass er aus uns brauchbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht, die unter seiner Regie, unter der Regie Gottes etwas bewirken für die Ewigkeit. Dass er in uns und durch uns etwas aufbauen kann, was wirklich Wert hat. Und so dürfen wir, jeder von uns und jede von uns, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Mit unseren Gaben, aber auch jetzt mit unseren Schwächen. Mit unseren Schwächen und mit unseren Grenzen. Denn Gott, habe ich die Predigt schon mal gehalten hier, Gott hindern unsere Grenzen nicht, wenn wir uns ihm ausliefern und hingeben. Ich komme zu meinen Schlussbemerkungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Christen, die dort sind, wo Gott sie haben will. Christen, die das tun, was er sagt. Also gehorchen. Das sind auch Leute, die in Demut einander dienen und immer wieder betend prüfen, ob jetzt da wirklich Jesus am Werk ist oder ob es da wieder enorm menschelt bei mir. Liebe Freunde, wie schön. Nichts lohnt sich mehr als das, dass wir uns selber immer wieder prüfen. Dann menschelt es zwar weiterhin bei mir und bei uns in der Gemeinde, aber dann ist auch der Herr Jesus Christus am Werk. Und er ist ja größer und stärker. Und so wächst und breitet sich Gottes Reich aus in mir und durch mich auch in unser Land, in unsere Gemeinde hinein. Und dann wird der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich möchte mit uns beten. Ich habe ein Gebet aufgeschrieben, das dürft ihr dann gerne auch mitnehmen nachher. Ich habe es vervielfältigt, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir gerade eine Predigt so nachhaltig dann auch mitnehmen in unseren Alltag. Wir beten. Herr Jesus Christus, du willst die Gemeinde auch hier in der Höfe und du baust diese Gemeinde und du erhältst sie. Und du wirst richten, jeden Einzelnen, jeden Mitarbeiter, jeden Leiter. Bitte öffne uns die inneren Augen, Herr Jesus, dass wir wahrnehmen, wo du bei uns am Werk bist oder nicht und wo nicht. Und lass uns in der Lage sein, dein Wirken so anzunehmen, Herr Jesus, egal durch wen es auch immer geschieht. Hilf uns zur Unterscheidung, dass wir Falsches nicht in unser Leben hineinlassen, egal durch wen es auch kommen mag. Und wir bitten um das Wirken deines Geistes in unserer Mitte, Herr Jesus, ganz neu. Dieses Geistes, der alle Aufmerksamkeit und den Fokus auf dich und den Vater lenkt. Und leite du, Herr Jesus, alle, die in der Verantwortung dieser Gemeinde stehen, die dazu auch bereit sind, Verantwortung zu tragen. Und wenn sie vor schwierigen Entscheidungen und Aufgaben stehen und wenn sie dann vielleicht auch Sachzwängen ausgesetzt sind, dann hilf ihnen, auf dich zu schauen und Klarheit zu gewinnen für das, was du unter ihnen tun möchtest. Dass sie auch den Schaden abwenden können und Gutes und Geistliches in der Gemeinde fördern können. Herr Jesus, danke, dass du weltweit deine Gemeinde baust. Auch wenn die Zeichen auf Sturm stehen, du baust auf ganz verschiedene Art und Weise und durch so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deine Gemeinde. Führe uns zusammen, führe das zusammen, was zusammengehört und öffne bei uns immer wieder einen Blick füreinander, dass wir einander auch nicht verdächtigen, dass wir einander nicht ins Abseits stellen, dass wir einander nicht runtermachen, sondern einander ermutigen und einander aufbauen. Herr Jesus Christus, hilf uns, dass wir einander lieben mit der Liebe, mit der Barmherzigkeit und Geduld, mit der du uns zuerst geliebt und beschenkt hast. Herr Jesus, es ist so wichtig, dass du etwas Neues wirkst in mir, in uns allen. Dir sei alle Ehre, Lob, Preis und Dank. Amen.